Das Dorf Brombach im Taunus, nicht allzu weit vom höchsten Berg des Mittelgebirges, dem Feldberg, entfernt. Die AfD des Hochtaunuskreises hat das Bürgerhaus gemietet, um ein Grillfest zu feiern. Die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung werden vor dem Eingang von rund 50 Gegendemonstrantinnen und Demonstranten mit Hautabrufen empfangen. Ein Besucher der AfD-Veranstaltung, der seinen Namen nicht nennen will, fühlt sich aufgrund des Protests in seinen demokratischen Rechten verletzt.
Ich bin hierher gekommen, um mich zu informieren und weil mich das interessiert. Ist ja auch sowas wie eine Bürgerpflicht, sagt man ja. Man wirft ja vielen Deutschen so eine Politikverdrossenheit vor. Und wenn ich hier auf den Hof fahre und mit Nazis raus begrüßt werde, dann verstehe ich das halt nicht mehr als Demokratie.
Mariana Harder-Kühne ist hessische AfD-Bundestagsabgeordnete und hat mehrfach vergeblich für das Amt der Bundestagsvizepräsidentin kandidiert. Vergeblich, weil die Brandmauer der demokratischen Mehrheit stand. Bei ihrer Rede im schlichten Saal des Bürgerhauses aus den 1960er Jahren schürt sie Ressentiments gegen Einwanderer.
Dieses Land ist verrückt geworden. Anders lässt es sich nicht mehr erklären, liebe Freunde. Und wiederum muss man sagen, dieses Land ist verrückt geworden. Richtig wäre kein Pass für Illegale, keine Verkürzung der Fristen, keine Doppelpässe, sondern einzig und allein ein klares Bekenntnis zur deutschen Nation, liebe Freunde.
Obwohl die AfD bei den letzten hessischen Landtagswahlen auch in Städten und bei Jungwählerinnen und Wählern zugelegt hat, sieht Christian Stecker immer noch ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Stecker ist Politikprofessor an der TU Darmstadt.
In der Tat hat die AfD einen Überhang im ländlichen Raum und auch bei älteren Wählerinnen und Wählern, aber letztlich gelingt es ihr, Wählerinnen und Wähler aus allen Schichten anzusprechen. Die AfD ist tatsächlich für viele nach wie vor eine Projektionsfläche für Protest. Ich glaube, dass viele keine politischen Lösungskompetenzen von der AfD erwarten, sondern mit der Wahl der AfD auch die Faust den etablierten Parteien zeigen wollen.
An einem trüben Frühjahrsmorgen ist der Marktplatz von Homberg-Efze ziemlich menschenleer. Der Landkreis, in dem die 14.000-Einwohner-Stadt in Nordhessen liegt, war früher eine SPD-Hochburg. Bei der Landtagswahl im Herbst letzten Jahres erreichte die AfD hier in der Region über 20% Stimmenanteil. Die Grundstimmung in vielen Regionen mit Bevölkerungsverlust ist schlecht. Davon profitieren aktuell auch die Rechtsextremen. Auch im Ortskern von Homberg-Efze gibt es viel Leerstand in den eigentlich schönen Fachwerkhäusern. Das hat vor allem mit einer falsch gelaufenen Stadtentwicklung zu tun. Einkaufszentren und Neubausiedlungen auf der grünen Wiese sowie schließlich der Internethandel sorgten dafür, dass etliche Geschäfte am Marktplatz im Zentrum verschwanden. Dazu kam, die verwinkelten Wohnungen in den Obergeschossen der Fachwerkhäuser wurden zu lange nicht saniert und waren deshalb irgendwann nicht mehr zu vermieten. Eine Entwicklung, wie es sie in vielen Kleinstädten Deutschlands gibt, die etwas zu weit weg sind von den urbanen Zentren, um noch für Pendlerinnen und Pendler interessant zu sein. Homberg-Efze liegt etwa anderthalb Autostunden von Frankfurt am Main entfernt. Immerhin ist Kassel nach einer etwa halben Stunde Fahrt über die A7 erreichbar. Doch Homberg-Efze will auf keinen Fall Schlafstadt werden.
Ich komme gar nicht von hier, ich komme aus Aachen. Aber ich finde es sehr schön hier eigentlich, ja. Nette Leute.
Zwei Jugendliche sitzen in der milden Frühlingssonne auf einer Bank und rauchen. Beide stehen kurz vor dem Realschulabschluss. Arthur ist 16 Jahre alt. Seine 23 Jahre alte Mitschülerin Manal kommt aus Syrien und lebt seit 4 Jahren in Deutschland, davon 3 Jahre in Homberg-Efze. Sie ist stolz auf die Fortschritte, die sie hier an der Schule macht.
Schwer, aber habe schon ganz gut gelernt in 3 Jahren. Schon ganz viel geschafft.
Ich denke, es geht um kulturelle Vielfalt und das kann nur ein Reichtum sein.
Johannes Gramarek ist der dynamisch wirkende Inhaber einer Designagentur. Der Mann um die 50 zog mit seiner Firma vor einem Jahr von Bremen nach Homberg um, weil er großstadtmüde war, wie er sagt. Gramarek fühlt sich in der neuen Beschaulichkeit gut aufgenommen, ebenso wie der Aachener Arthur, die Syrerin Manal oder andere Zugewanderte, die wieder Leben in die zum Teil leerstehenden Häuser um den mittelalterlichen Marktplatz bringen.
Man trifft auf sehr viele Leute, die einfach Lust haben, was zu machen.
Peter P. Schmidt ist Südhesse und lebt erst seit 2021 in der nordhessischen Kleinstadt. Damals gehörte der Kommunikationsdesigner zu einer Gruppe von Kreativen, die aus einer Vielzahl von Bewerberinnen und Bewerbern ausgesucht wurden, um probeweise in leerstehenden Ladenlokalen und Wohnungen rund um den Fachwerkmarktplatz der Stadt zu arbeiten. Peter B. Schmidt ist bis heute geblieben.
Das ist einfach ein ganz tolles Netzwerk, hier so eine halbe Stunde im Umkreis, kann man ja jeden erreichen und ich bin mit jedem einzelnen dieser Menschen befreundet.
Johannes Gramarek und seine Frau sind nach einem Jahr bereits Teil dieses Netzwerks.
Was ich dann auch festgestellt habe, nachdem ich hier war, ist, dass das Theater in Kassel näher ist als das Theater in Bremen. weil wir da ein bisschen weit weg in Bremen-Nord gewohnt hatten. So das, was mein letztes Fund Großstadt war, das kulturelle Angebot, gar nicht so spektakulär anders ist. Und dann kam natürlich auch dazu, dass wir dadurch, dass wir digital arbeiten, sowieso standortunabhängig sind und wir hier eine gute Chance für uns gesehen haben, ein bisschen mehr, was damals noch so als Work-Life-Balance klang, für uns zu finden und ein bisschen naturnäher zu wohnen und auch ein bisschen engagierter und ein bisschen nachhaltiger arbeiten zu können.
Ohne Nico Ritz wäre dies wohl alles nicht möglich gewesen. Der 44 Jahre alte parteilose Jurist ist seit einem Jahrzehnt Bürgermeister von Homberg-Efze. Obwohl er aus der nordhessischen Stadt stammt, kehrte er damals sehr bewusst aus der Metropole Hamburg zurück in seine Heimatkommune. Schon 2014 sah er den Leerstand im historischen Ortskern als eines der Probleme an, die er vorrangig angehen wollte.
Wir sind eine Kleinstadt in Nordhessen, nicht unbedingt eine strukturstarke Region und wie viele andere Kleinstädte, die historisch gewachsen sind, Homberg ist fast 800 Jahre alt, stehen wir vor der Herausforderung, was soll eigentlich aus unserer Innenstadt werden? Und insbesondere müssen wir überlegen, wie wir es schaffen, in Zukunft Menschen dafür zu gewinnen, hier in der Region zu leben und zu arbeiten.
Frische Ideen mussten her. Nico Ritz sorgte deshalb dafür, dass seine Stadt Mitglied in der internationalen Organisation Chita Slow wurde. In diesem Netzwerk denken mehrere hundert Kommunen weltweit gemeinsam darüber nach, wie Stadtentwicklung jenseits der Megacities und in Zeiten des Internethandels künftig aussehen könnte.
Über dieses Netzwerk sind wir in Kontakt zu einem Berliner Journalisten gekommen, Frederik Fischer, der unter anderem das Format Summer of Pioneers erfunden hat. Und bei diesem Format geht es darum, dass 20 eigentlich überwiegend digital arbeitende Menschen auf Zeit ihren Wohnsitz in einen eher ländlichen Raum verlegen.
Die Aktion startete 2021.
Tatsächlich hat das super geklappt. Es haben sich mehr als 100 Frauen und Männer mit zum Teil Kindern, Hunden und was da so dazugehört hier beworben. Wir haben dann am Ende 20 ausgewählt.
Geblieben sind bis heute 8. Sie beleben nun Ladenlokale rund um den Marktplatz mit ihren Kommunikationsagenturen und einem kleinen Kulturzentrum. Die ehrenamtlichen Führer im Stadtgeschichtlichen Museum gegenüber sehen das mit Wohlgefallen. Denn nur durch Musealisierung wird ihre Stadt keine Zukunft haben. Das weiß auch der alteingesessene Manfred Ulott.
Was wir mitbekommen, sind die Versuche der Stadt, ganz intensiv die Stadt zu beleben, Leerstand zu beseitigen. Hier werden junge Leute rangeholt, die ihre Betriebe oder ihre Arbeit hier mitnehmen, Homeoffice machen.
Inzwischen nennt sich Homberg-Efze auch die Wandelstadt. Ein Kaminfeuer prasselt in einem Bauernhof 30 Kilometer weiter westlich im Dorf Niederurf. Lange vor den jüngsten Wahlerfolgen der AfD gab es hier im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis, weit weg von urbanen Zentren, eine fest verankerte rechtsextreme Szene. Bereits vor 16 Jahren hatten gewaltbereite Rechtsradikale hier ein Jugendcamp der Linkspartei so brutal überfallen, dass eine 13-Jährige schwer verletzt worden war. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung, die vor allem mit Kulturarbeit ein anderes Klima in der Region schaffen will.
Hier kommen wir jetzt in die Galerie. Das ist der ehemalige Stall. Hier stand Pferd, Kuh, Ziege und der Wagen, der Leiterwagen, der ragte mit der Deichsel durch das Gefach da vorne. Das haben wir dann aber zugemacht, damit wir hier auch heizen können.
Stefan Pollmecher hat den Holzofen des kleinen Ausstellungs- und Veranstaltungszentrums, das er in einer Scheune neben seinem Wohnhaus eingerichtet hat, kurz zuvor angeheizt.
Hier waren 40 Tonnen Schutt. Bis zur Hälfte des Raumes, das haben wir dann rausgeräumt und zu dem Empfangsraum der Galerie gemacht.
Am Anfang wurde Stefan Pollmecher von den Nachbarn aus dem Dorf noch etwas skeptisch beäugt. Er, der Akademiker, der mit anderen Studierten aus der nahegelegenen hessischen Universitätsstadt Marburg aus Land zog, um billig alte Fachwerkhäuser zu kaufen und zu renovieren. Nicht nur, um darin in Wohngemeinschaften zu leben, sondern auch, um in Scheunen alternative Kultur anzubieten. Vor gut 20 Jahren gründete Pollmecher mit Freunden und Freundinnen im ländlichen Schwalm-Eder-Kreis das Kulturnetzwerk Landrosinen. Inzwischen fördert der Landkreis das Netzwerk regelmäßig, denn die Landrosinen bieten einen gewissen Ersatz für das langsam verschwindende traditionelle Vereinsleben in den Dörfern an. Damit sichert die Kulturinitiative ein wichtiges Stück Lebensqualität für die Zukunft des Landes. Mit seiner Frau bewohnt Stefan Pollmecher das ehemalige Pfarrhaus des Dorfes mit 400 Einwohnerinnen und Einwohnern, das in der Nähe der Bundesstraße 3 zwischen Marburg und Kassel liegt. Bollmecher ist Mediziner und heute Vorsitzender des Vereins Landrosinen Kulturnetzwerk Schwalm-Eder.
Und habe dann diese Gegend hier entdeckt und mich in diese Gegend schockverliebt. In diesem Zusammenhang habe ich damals hier diese alte Pfarrei entdeckt, die lange als Bürgermeisteramt genutzt wurde von der Gemeinde und habe die dann in den folgenden 12 Jahren renoviert.
Die alte Pfarrei Niederurf ist nun Ort für Kunstausstellungen, Konzerte oder Lesungen. Einer von rund 30 oft kleinen Kulturorten der Region, wo die Landrosinen ehrenamtlich Jahr für Jahr rund 100 Veranstaltungen auf die Beine stellen.
Weil die traditionellen Strukturen, wo sich Leute getroffen haben, der Gesangsverein, der Sportverein und so weiter, in den Dörfern immer weniger wird.
15 Kilometer weiter östlich in der Buchhandlung von Katja Schmitz. Sie liegt mitten im Borkener Braunkohlenrevier Nordhessens. Auch das Arbeitermilieu schützt nicht vor einem Rechtsruck. Vor 5 Jahren griffen hier Rechtsextreme in der alten Zechengemeinde Gäste eines Jahrmarktes an und verletzten dabei 2 Menschen. Aber auch in Borken gibt es Alternativen zu Gewalt und sozialer Tristesse. Dafür steht auch Buchhändlerin Katja Schmitz.
Wir nehmen am Welttag des Buches teil. Wir holen die Schulen in die Läden rein. Das ist mir natürlich am liebsten, wenn die Schulen es schaffen, hierher zu kommen, direkt in den Laden.
Ihr Laden ist weitläufig, mit Regalen, die sich bei Bedarf zur Seite schieben lassen. Das passiert, wenn der Laden kurzerhand zum Kulturzentrum umfunktioniert wird. Die Buchhändlerin bietet nämlich dem Literaturkreis des Landrosinen Kulturnetzwerks Räume für Treffen und Lesungen. Katja Schmitz unterstreicht, wie wichtig die Veranstaltungen gerade für die ältere und weniger mobile Bevölkerung der Region sind. Sie selbst fördert aber besonders intensiv die Leselust der Landjugend.
Wir lesen eine Stunde. Ich gehe in die Schulen, lese mit.
Da wächst nichts.
Sogenannte Waldcomics, die bietet das örtliche Theater 3 Hasen oben in diesem Jahr im Landrosinenprogramm an. Das sind Theateraktionen in der Natur für Kinder ab 7 Jahren. Für die etwas Älteren gibt es in diesem Frühjahr Lesungen zu Heine und Büchner. Später gibt es Malkurse und kollektives Singen im Programm. Stefan Pollmecher beschreibt die Hauptherausforderungen, vor denen die Ehrenamtlichen des Kulturnetzwerks Landrosinen Jahr für Jahr stehen.
Also die größten Herausforderungen der Kulturarbeit auf dem Land von nicht professionellen Kulturschaffenden, also so wie wir, die liegen in der Bürokratie. Die liegen in so Fallstricken wie GEMA, KSK, Schanklizenz, Steuer und so weiter.
Learning by doing sei die Devise gewesen, sagt Stefan Pollmecher. Abschrecken lassen hat sich das Kulturnetzwerk Landrosinen von der Bürokratie jedenfalls bisher nicht.
So, ihr Lieben, dann begrüße ich euch heute Abend alle recht herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung.
Ursula Pöhlich begrüßt im holzgetäfelten großen Saal des Bürgerhauses von Freien-Steinau im abgelegenen Vogelsberg rund 40 Landfrauen. Die Stimmung ist ausgelassen. Auf den Tischen leuchten gelbe und rote Frühlingsblumen in Töpfen. An einer Wand ist ein kaltes Buffet aufgebaut, zu dem viele der Anwesenden Schüsseln, Töpfe und Platten mit selbstgemachten aus der heimischen Küche beigesteuert haben. In einer Saalecke stapeln sich auf einem Tisch Kartons mit Olivenöl vom Bauernhof aus Italien. Die kleinen Flaschen zu 7,50 Euro finden ebenso reißenden Absatz wie die großen zu 10 Euro. Die Verbindung der Landfrauen aus dem hessischen Vogelsberg, dem größten Vulkangebiet Mitteleuropas, zu direkt vermarktenden Bäuerinnen und Bauern im Land von Vesuv und Ätna geht durch den Magen. Dabei sind die rund 450.000 Landfrauen in Deutschland nur noch zu einem sehr geringen Teil selbst in der Landwirtschaft tätig. Ursula Pöhlich, die 52 Jahre alte, gelernte Justizangestellte, die auch Präsidentin des Hessischen Landfrauenverbandes ist, räumt erst einmal ein Klischee ab.
90% bei uns in Hessen sind mittlerweile Frauen im ländlichen Raum, von der Arzthelferin, der Altenpflegerin bis zur Zahnärztin haben wir alles vertreten. Ich stamme nicht aus der Landwirtschaft, lebe im ländlichen Raum und damit habe ich automatisch natürlich auch was mit Landwirtschaft im weiteren Sinne zu tun.
Heute Abend feiert die Gruppe einen politischen Erfolg, den der Verband auf Bundesebene erzielt hat. Die Krankenkassen zahlen nun Brustkrebsvorsorge bis zum Alter von 75 Jahren. Dafür hatten sich die Landfrauen engagiert.
Dann wollen wir erstmal anstoßen. Wir haben tatsächlich als Landfrauen was zu feiern. Wir haben es zusammen geschafft. Ortsvereine, Bezirksvereine, Landesverbände und Bundesverband. Wir haben das Mammographie-Screening über das 70. Lebensjahr hinaus auf das 75. Lebensjahr ausdehnen können. Und dafür dürfen wir uns doch heute ruhig mal feiern.
Eine Stunde vor Beginn der Versammlung in der öffentlichen Leihbücherei der 3300 Einwohnergemeinde an den Vulkanhängen. Auch hier sorgt eine Landfrau für die reibungslose Ausgabe der Bücher, die in schlichten Holzregalen auf Leserinnen und Leser warten.
Bücher sind einfach wichtig, egal ob auf dem Land oder in der Stadt. Die sollten gelesen werden. Und ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass ganz aktuell auch die jüngere Generation wieder mehr aufs Buch zurückgreift als auf die Bildschirmmedien.
Rita Metz ist mit ihrem Mann vor 2 Jahren in den Vogelsberg gezogen, weil sich das Paar den Traum von einem Holzhaus erfüllen wollte. Nun hilft sie in der Bibliothek und genießt auch die neue Gemeinschaft der Landfrauen, die sie gefunden hat. Vereine wie der Frauenverband sind für das Leben abseits der Großstädte und die Kultur auf dem Land auch in Zukunft entscheidend, findet Rita Metz.
Ich finde es extrem wichtig. Man ist auf einmal nicht mehr alleine. Ja, und dieses, was man vielleicht im Kopf hatte von früher, Landfrauen, oh Gott, die stricken und häkeln nur, das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist total spannend und interessant. Und man kann sich ja aussuchen, was man machen möchte.
Es bildet sich eine kleine Schlange vor dem Buffet im Saal, in dem sich die Landfrauen treffen. Es gibt viel zu diskutieren. Obwohl Freienstainau, anders als viele andere Dörfer, noch eine Apotheke und mehrere Ärzte hat, lässt die medizinische Betreuung manches Mal zu wünschen übrig. Etwa im Feld der Geburtshilfe, berichtet Ursula Pölich.
Denn wir haben im Vogelsbergkreis überhaupt keine Geburtenstation mehr. Also echte Vogelsberger gibt es nur noch, wenn sich die Babys entscheiden, zu Hause oder im Auto auf die Welt zu kommen. Sonst muss man nach Fulda fahren, Gießen, Gelnhausen. Also es sind schon weite Strecken, die den Frauen da zum Teil zugemutet werden.
Nämlich 30 oder 40 Kilometer über oft sehr enge und kurvige Straßen an den alten Vulkanhängen.
Ja, also es ist jetzt hier auch ein Vertrag geschlossen worden mit den Hebammen, die in die Rettungswagen dazukommen sollen, wenn wirklich das da mal Schwangere gibt, die mit dem Rettungswagen gefahren werden müssen.
Ursula Pölich bezeichnet sich als Feministin.
Ich denke, Landfrauen sind Feministinnen, weil wir setzen uns für die Rechte der Frauen ein. Wir wollen sie voranbringen und von daher, ja, ist das so.
Die Landfrauen sind auch nicht allein, sondern im örtlichen Frauennetzwerk mit anderen Verbänden des Vogelsberggebietes zusammengeschlossen. Der Bauernverband und die Landjugend sind ebenfalls enge Partnerverbände, wenn es um die Durchsetzung der Interessen von Frauen im ländlichen Raum geht. Der Verband sieht sich auch als Teil der Brandmauer gegen rechts, wie er in einer Erklärung hervorhebt. Das Frauenbild der AfD halten die Landfrauen für reaktionär. Um Gleichberechtigung kämpfen müssen Frauen weiterhin, auch in Zukunft. Das sagt Christa Krause. Sie ist bereits seit 40 Jahren im Verband aktiv.
Und die Frauen werden ja doch noch immer ein bisschen gedrückt, ne?
Man muss immer noch kämpfen, ne?
Sowieso. Ich sage immer, die Gleichberechtigung gibt es erst, wenn die Männer Kinder kriegen.
Bis das soweit ist, freuen sich die Landfrauen im Vogelsberg nun erst einmal über den Frühling. Auch wenn die wenigsten von ihnen noch etwas mit landwirtschaftlichen Betrieben zu tun haben, einen kleinen Nutzgarten betreiben hier noch viele der Landfrauen. Das Olivenöl für den eigenen Salat ist durch den Verkauf an diesem Abend für die nächsten Monate gesichert.
Ich kassiere nur ab.
Die Kasse ist inzwischen voll und die Kartons aus Italien sind bei der fröhlichen Jahreshauptversammlung der Landfrauen im Ortsverein Freienstainau nach kurzer Zeit geleert. Im einsamen Vogelsberg sind die Frauen nicht einsam, so scheint es. Es sind überwiegend Männer, die die AfD wählen. Die Frauensolidarität schützt sicher nicht immer vor politischen Verirrungen. Doch es sind oft Frauen, die auf dem flachen Land für gesellschaftlichen Optimismus sorgen. Auch 150 Kilometer weiter westlich, im mittelhessischen Hünfelden bei Limburg an der Lahn.
Den Apfelsaft und den Birnensaft machen wir jetzt selber hier aus Streuobst in Menzfelden und Hünfelden.
Claudia von Brotzeck geht über den Innenhof ihrer kleinen Apfelsaftkälterei in der Dorfmitte von Menzfelden, einer 1300 Einwohnergemeinde bei Limburg an der Lahn in Hessen. Die Kälterei ist in der Scheune weiter hinten im Hof. Gleich am Eingang des Areals steht am Straßenrand gut sichtbar ein kleines vorne offenes Holzhäuschen. Es sieht ein wenig aus wie eine ländliche Bushaltestelle. Doch statt einer Wartebank ist im Inneren ein großer Automat aufgestellt. Er trägt die Aufschrift Regiomat. Familie von Rotzek hat ihn aufgestellt, um zumindest ein wenig den fehlenden Lebensmittelladen zu ersetzen.
Wir haben keinen Bäcker, wir haben eigentlich nichts. Wir haben den Familienhof Heckelmann. Die haben so ein bisschen eine Erdbeerkürbis während der Saison, aber so einen richtigen Lebensmittelladen, das haben wir hier nicht mehr. Der Regiomat, der gehört hier zur kleinen Kälterei.
Die lokalen Leckereien aus dem Regiomat gehörten neben einer neuen Dorfgemeinschaftshalle für alle Vereine zu den großen Pluspunkten beim traditionellen Bundeswettbewerb des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Unser Dorf hat Zukunft. Menzfelden bekam im Wettbewerb 2023 für die neuen Aktivitäten der Dorfgemeinschaft eine Goldmedaille. Stefan Blödel ist der Ortsvorsteher von Menzfelden.
Wir haben die Landfrauen,
die als beispielhaft auch schon ausgezeichnet sind, weil sie den in anderen Dörfern oft nicht stattfindenden Generationenwechsel geschafft haben. Die jüngeren Landfrauen bei uns im Dorf haben sich zu den Landfrauen 2.0 zusammengeschlossen und haben so eine neue Organisation geschafft, die auch wieder frischen Wind ins Dorf bringt.
Anfang 2024 fuhren rund 80 Dorfbewohnerinnen und Bewohner nach Berlin, um die Auszeichnung der Bundesregierung in Empfang zu nehmen. Die Landfrau Christina Weber-Reusch war auch dabei. Sie ist in der örtlichen Naturschutzinitiative aktiv, die in 300 Metern Höhe eine Heidelandschaft pflegt.
Wir kümmern uns um das Naturschutzgebiet auf dem Menzfellner Kopf. Ja, wir pflegen die Heide, wir unterstützen bei der Landschaftspflege, arbeiten da auch ganz eng mit den Behörden und der Gemeinde zusammen, mit Hessenforst, der oberen Naturschutzbehörde, stimmen uns auch gut ab und versuchen da ja ehrenamtlich das Gebiet zu erhalten und zu fördern.
Inzwischen hat sich im Dorf eine kreative Arbeitsgruppe zusammengefunden, die sich Zukunftswerkstatt nennt. Die Gruppe sammelt weitere Ideen für die Zukunft des Dorflebens. Ein neuer Dorfladen muss her, da sind sich alle in Menzfelden einig. Der lässt sich aber wohl nicht mehr rein kommerziell organisieren. Wieder wird Ehrenamt gefragt sein, wie auch heute schon in vielen anderen deutschen Dörfern. In der Menzfeldener Zukunftswerkstatt denkt man nun über ein pfiffiges Trägermodell nach. Doch bis 2025 soll der Laden da sein. Das wünscht sich in Menzfelden nicht nur Gerd Hasselbach.
Wie macht man das? Wer hilft damit? Wir können ja nicht sagen zu der Gemeinde, jetzt macht ihr mal, bezahlt uns das. Das hat keine Zukunft.